Jungen so richtig losgegangen sind. Und wer hat gar nicht mal richtig guten Tag gesagt, kam Nancy Faeser daher, hat uns einen Brief hingelegt. Und in diesem Brief stand drin, wir haben jetzt einen neuen Schlichter ausgesucht. Und dieser Schlichter sei Roland Koch. Jetzt weiß ich nicht, ob ihr euch erinnert daran, wer Roland Koch ist, ehemaliger Ministerpräsident von Hessen, hat sich jetzt nicht ausgezeichnet, besonders arbeitnehmerfreundlich zu sein oder gewerkschaftsfreundlich, sondern hat tatsächlich, ist einer derjenigen, der mit dem Land Hessen dann veranlasst hat, dass die aus dem Arbeitgeberverband ausgetreten sind, der die Unikliniken privatisiert hat und noch viele andere schlimme Dinge, zum Beispiel für die Beamtinnen und Beamten gemacht hat. Das ist kein gutes Vorzeichen, Kolleginnen und Kollegen. Aber mir ist klar, wir lassen uns davon nicht entmutigen. Unsere Tarifrunde, die findet in schwierigen Zeiten statt. Das ist uns allen klar. Da muss man nur die Zeitung aufschlagen oder im Fernsehen gucken. Das ist nicht nur die Bundestagswahl, die noch vor der Verhandlungsrunde stattfindet, vor der letzten, sondern vor allen Dingen die besorgniserregende Finanzsituation der Kommunen. Ein Schuldenstand von 60 Milliarden Euro. Allein in 2024 gab es eine Deckungslücke, da wird noch ein bisschen spekuliert, zwischen 15 und 20 Milliarden. Und ein Investitionsstau, das kennt ihr alle, wenn ihr auf die Straße oder die Schule guckt, von rund 186 Milliarden Euro. Wir alle wissen, dass unsere Infrastruktur immer mehr den Bach runtergeht. Und wer wüsste das übrigens besser als ihr, Kolleginnen und Kollegen, die jeden Tag trotz dieser widrigen Bedingungen den Laden am Laufen halten müssen. Ihr wisst Bescheid, wie marode die Infrastruktur ist und euch macht man da auch nichts vor. Aber lasst mich doch mal zurückgehen zu den Verhandlungen. Natürlich hat Karin Welge, die VKA-Präsidentin ist und gleichzeitig Oberbürgermeisterin von Gelsenkirchen und damit übrigens die ärmste Kirchenmaus am Verhandlungstisch, es in der Verhandlungsrunde auch genauso formuliert. Ich zitiere mal, die Kommunen befänden sich in einem veritablen Verteilungskampf um das knappe Geld. Entweder sie würden in Schulen, Straßen oder ÖPNV investieren oder in eine Tariferhöhung. Beides ginge nicht. Sie hat dann noch mal gesagt, dass die Tariferhöhungen rund 15 Milliarden Euro alleine für die Kommunen kosten würde und das hätten sie nicht, das Geld. In dieses Konzert, das könnt ihr euch vorstellen, hat natürlich dann auch der Bund eingestimmt. Am Verhandlungstisch sitzt neben Nancy Faeser auch dein Staatssekretär aus dem Finanzministerium und der hat berichtet, ja, auch bei Ihnen gäbe es Herausforderungen seit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeshaushalt. Man hätte die Wirtschaftskrise und man müsse sehr viel investieren in die Ukraine. Und natürlich hat auch zugegeben, die Personalkosten beim Bund machen nur einen ganz kleinen Teil der Gesamtausgaben überhaupt aus. Trotzdem könne man sich keine Erhöhung leisten, wie wir sie gefordert hätten. Und im Übrigen, Kolleginnen und Kollegen, den Satz müsst ihr euch wirklich auf der Zunge zergehen lassen, eine Erhöhung, wie wir sie fordern würden, stöße auch auf keine gesellschaftliche Akzeptanz, wenn gleichzeitig Beschäftigte in der Automobilindustrie um ihre Jobs fürchten müssen. Das ist wirklich eine Frechheit, Kolleginnen und Kollegen, weil als der Automobilindustrie in den letzten 30, 40 Jahren gut ging, hat keiner gesagt, ach, geben wir doch mal den Beschäftigten im öffentlichen Dienst noch eins drauf. Im Gegenteil, sparen war immer angesagt und immer ging es der öffentlichen Hand schlecht. Also, die Losung ist, wir stecken hier den Kopf nicht in den Sand, wir wissen, was los ist, aber wir brauchen auf jeden Fall auch eine anständige Tariferhöhung, freie Tage und mehr Möglichkeiten in der Arbeitszeit selber auch wählen können. Wir werden hier nicht nachlassen. Und ich sage das deswegen, Kolleginnen und Kollegen. Weder die wirtschaftliche Situation in Deutschland, noch in der Automobilindustrie, noch der öffentlichen Haushalte wird Lohnverzicht in irgendeiner Weise verbessern, Kolleginnen und Kollegen. Die Situation wird nur viel schlechter werden, als sie heute schon ist. Und glaubt mir mal, wir sind ja nicht blind, Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir wissen, immer mehr Kommunen geraten in finanzielle Schieflage. Aber schuld daran sind nicht die fürstlichen Gehälter im öffentlichen Dienst, sondern die Kommunen sind strukturell unterfinanziert und der Bund überträgt den Kommunen immer mehr Aufgaben, ohne die Finanzierung dafür sicherzustellen. Deshalb sind die finanziellen Probleme, die gerade die Kommunen haben, vor allen Dingen durch politische Entscheidungen selbst herbeigeführt. Und niemand, Kolleginnen und Kollegen, hindert die Bundesregierung daran, endlich eine Vermögenssteuer wieder einzuführen oder eine Reform der Erbschaftssteuer auf den Weg zu bringen. Wir alle wissen, die wir hier stehen, dass das reichste Prozent in Deutschland, in unserem Land, rund ein Drittel des Gesamtvermögens besitzt und die untere Hälfte, zu denen wir hier alle gehören, gerade mal 2,9%. Das ist die Schieflage, die wir haben. Und eine Vermögenssteuer auf Nettovermögen ab ungefähr 1 Million Euro würde zusätzliche Einnahmen von 28 Milliarden Euro im Jahr bedeuten. Und bei der Erbschaftssteuer, wenn sie sozial gerecht wäre, nochmal 10 Milliarden Euro her. Davon redet aber keiner mehr. Man hat so ein bisschen Eindruck, dass Verteilungsfragen nicht sexy genug sind, um sie zu besprechen. Aber das ist der Kern der Probleme, die wir haben. Nicht, dass sie eigentlich zahlen können, sondern sie können es nur deshalb nicht, weil ein Politiker, eine Bundesregierung falsche Entscheidungen getroffen hat. Und das zu unseren Lasten, Kolleginnen und Kollegen. Einmal als Beschäftigte im öffentlichen Dienst, aber auch als Bürgerinnen und Bürger. Weil wir leiden jeden Tag unter diesen finanziellen Schieflagen. Und das lassen wir uns nicht mehr gefallen, Kolleginnen und Kollegen. Umso schräger ist es allerdings, wenn in der ersten Verhandlungsrunde uns die Arbeitgeber vorwerfen, wir würden den öffentlichen Dienst schlecht reden. Nur weil wir, Verdi, von den unzumutbaren Arbeitsbedingungen berichten, käme keiner mehr. So die Analyse der VKA. Kolleginnen und Kollegen, ich bin sicher, wir sind zu sehr viele in der Lage als Gewerkschafterinnen und Gewerkschafter. Da sind wir auch stolz drauf. Aber dass die Arbeitsplätze im öffentlichen Dienst immer unattraktiver werden, das schaffen die Arbeitgeber locker alleine, Kolleginnen und Kollegen. Und das hat auch unsere Befragung im letzten Jahr ganz deutlich gemacht. Ihr wisst, wir haben im letzten Jahr, im Januar bis März, eine Arbeitszeitbefragung durchgeführt. Mehr als 250.000 Beschäftigte haben sich beteiligt aus allen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Und wenn man die Ergebnisse anguckt, dann ist es wirklich alarmierend. Das größte Problem sind natürlich die unbesetzten Stellen. 570.000 unbesetzte Stellen in allen Bereichen des öffentlichen Dienstes. Und wer macht dann die Arbeit? Ihr, Kolleginnen und Kollegen. Ihr müsst jeden Tag dafür sorgen, dass das, was von anderen nicht erledigt wird, miterledigt wird. Und aus der Befragung ist ganz klar herausgekommen, wie viele Beschäftigte dafür auf Pausen wirklich verzichten müssen, mit dem Bütterchen weiterarbeiten oder regelmäßig mehr arbeiten. Und kein Wunder ist auch, dass in dieser Befragung fast 2/3 gesagt haben, dass sie sich nach der Arbeit leer und ausgebrannt fühlen, nicht mehr richtig erholen können und dass sie auch nur noch schwer abschalten können. Wären wir jetzt Arbeitsmediziner, würden wir sagen, die Kolleginnen und Kollegen sind kurz vorm Burnout. Das ist nicht mehr akzeptabel, Kolleginnen und Kollegen. Und was auch problematisch ist, dass mehr als die Hälfte, übrigens auch der ganz jungen Kolleginnen und Kollegen, sagt, dass sie unter diesen Bedingungen nicht mehr gesund in Rente gehen können. Und deshalb ist auch unsere Forderung nach einer Altersteilzeit, die wir in der letzten Runde ja nicht mehr vereinbaren können, absolut richtig. Wir können diese Tarifrunde ohne eine Neuregelung nicht abschalten, wenn wir wissen, welche Bedingungen wir hier haben. Also Altersteilzeit muss auf jeden Fall her, Kolleginnen und Kollegen. Und umso frecher ist, wenn die besagte Karin Welge dann noch behauptet in dieser Runde, sie hätten ja gar nicht in der ganzen Bandbreite einen Personalmangel. Es würden nur wenige Fach- und Führungskräfte fehlen. Und dabei müsste sie es eigentlich besser wissen. Das sind ja alles hohle Behauptungen, die sie da macht. Der Hauptgeschäftsführer des Städte- und Gemeindebundes, Herr Bergegger, spricht bereits ganz öffentlich vom schleichenden Blackout der Kommunen, weil immer mehr Menschen tatsächlich nicht mehr da sind. Er sagt wörtlich, der Personalmangel kann die Daseinsvorsorge an den Rand des Zusammenbrechen bringen. Das ist die Wahrheit, da hat er nämlich vollkommen recht. Und deshalb gilt es zu handeln, und zwar jetzt. In dieser Tarifrunde, Kolleginnen und Kollegen. Und trotz all dem Geldmangel haben wir keine Zeit zu warten, weil die Perspektive, Kolleginnen und Kollegen, ist wirklich verheerend. Die Zahlen liegen auf der Hand. Langfristig bis 2030 gehen selbst die Kommunen davon aus, dass sie 816.000 unbesetzte Stellen haben. Und es werden in den nächsten 10 Jahren 1,3 Millionen Beschäftigte in Rente gehen. Und während einige Politiker und Politikerinnen noch im Fernsehen darüber schwadronieren, welche Freizeitmentalität wir im öffentlichen Dienst und insbesondere bei den Teilzeitbeschäftigten haben, wissen wir, dass unsere Kolleginnen und Kollegen in Teilzeit, meistens sind es auch Frauen, keine Chance häufig haben auf einen Vollzeitarbeitsplatz. Wie viele Reinigungskräfte habe ich in den letzten Wochen getroffen, die haben gesagt, sie würden gern mehr arbeiten. Sie brauchen das Geld und sie kriegen keine Vollzeitarbeit. Und deswegen brauchen wir auch in unseren Tarifverträgen ein Recht auf Vollzeit, damit die eigentlich sagen, die wollen gar nicht arbeiten, sondern es gibt einfach kein Angebot, Kolleginnen und Kollegen. Wenn wir die Berufe im öffentlichen Dienst wieder attraktiver machen wollen, auch für andere, dann braucht es vor allen Dingen zwei große Themen. Das ist eine bessere Vergütung und das sind bessere Arbeitsbedingungen. Wir wissen, dass heute ein enormer Lohnabstand besteht zu dem Bereich in der Industrie. Ich habe mal nachgeguckt, eine Verwaltungsfachangestellte im öffentlichen Dienst ganz am Anfang ihres Berufslebens verdient ungefähr 900 Euro weniger als eine kaufmännische Angestellte in der Automobilindustrie beispielsweise. Und warum, wenn da Arbeitsplätze abgebaut werden, sollte die Kollegin sich denn in den öffentlichen Dienst bewerben, wenn sie so viel weniger verdient und so viel mehr arbeiten muss dafür, unter solchen Bedingungen? Das ist nicht attraktiv, deswegen müssen wir insbesondere bei der Grundvergütung was tun, aber wir müssen auch an die Zuschläge ran. Die haben wir schon seit Ewigkeiten nicht mehr angepackt. Und das ist ein Witz, dass so viele Jahre immer gleiche Zuschläge, Pauschalentgelte für Bereitschaftsdienste und so weiter gezahlt wird. Da müssen wir ran, denn Arbeit ist besonders belastend und es muss sich auch lohnen, Kolleginnen und Kollegen. Und deshalb ist unsere Forderung von 8% auch überhaupt nicht überzogen, sondern sie ist eine richtige und wichtige Investition in die Handlungsfähigkeit des öffentlichen Dienstes. Und das Gleiche gilt im Übrigen auch für unsere Forderung nach 200 Euro mehr im Monat für auszubildende Nachwuchskräfte, die unbefristete Übernahme nachbestandener Ausbildung im belernten Beruf und auch in der Stufe 2. All das sind Maßnahmen zur Zukunftssicherung, sie sind mehr als berechtigt. Und wenn sie nicht kommen, dann muss man sich nicht wundern, wenn Menschen sich entscheiden, woanders einen Arbeitsplatz anzufangen als im öffentlichen Dienst. Und weil die Arbeitgeber ja so schimpfen über unseren Mindestbetrag, lasst mich dazu auch noch mal was sagen. Wir brauchen diesen Mindestbetrag. Ich weiß, dass viele Kolleginnen und Kollegen, die auch ein bisschen mehr verdienen, manchmal sagen, ja, wir hätten auch gerne mehr und im anderen Bereich kriegt man viel mehr Geld und kann das unattraktiv Führungskraft werden. Ja, das stimmt. Deswegen haben wir auch eine prozentuale Forderung. Aber wir haben immer noch eine Situation, dass die Inflation, die in den letzten Jahren so hoch war, die jetzt natürlich nur moderat steigt, dass wir die nicht ausgeglichen haben in den letzten Jahren und wir deswegen ein großes Defizit haben. Und wir wissen alle, dass diejenigen, die wenig verdienen, doppelt und dreifach davon betroffen sind. Und es muss sich lohnen und es soll mal möglich sein, im öffentlichen Dienst zu arbeiten. Deswegen sagen wir, es braucht nicht nur eine soziale Komponente, sondern wir wollen mindestens 350 Euro, damit Beschäftigte sich auch eine Beschäftigung im öffentlichen Dienst wirklich leisten können, Kolleginnen und Kollegen. Ehrlich sind, dann wissen die auch, dass wir recht haben. So ganz heimlich, ihr wisst, oder vielleicht mit euren Chefs, da redet ihr, dann sagen die, ja, das stimmt, ist alles schwierig. Wie viele, sag mal, Städte loben zurzeit oder haben Beschlüsse in ihren Stadträten, wir wollen den Leuten schon mal mehr zahlen. Und die Arbeitgeber wissen es auch. Und die haben insbesondere die Kommunalen nach der letzten Verhandlungsrunde, wo wir ein wirklich sehr gutes Ergebnis materiell durchgesetzt haben, wo sie gejammert haben, als wenn es der Weltuntergang war, kaum war die Tinte trocken, haben sie eine sogenannte Fachkräftezulage ausgelobt. Das heißt, jeder kommunale Arbeitgeber kann Beschäftigten, wo er findet, dass er einen Mangel hat, bis zu 1500 Euro im Monat mehr geben. Die gleichen Kommunen, die sagen, ich habe kein Geld, geben gleichzeitig 1500 Euro im Monat mehr. Und das tun sie ganz häufig nur an neue Kolleginnen und Kollegen. Weil sie wissen, euch haben sie ja im Sack. Ich will es mal so sagen. Sie wissen, ihr bleibt, ihr findet die Arbeit gut. Ihr wisst auch ein Ergebnis unserer Studie, wie viele engagierte Kolleginnen und Kollegen im öffentlichen Dienst gehen. Und ihr arbeitet dann demnächst Leute ein, die haben von Tuten und Blasen keine Ahnung, kriegen aber 1500 Euro mehr als ihr. Kolleginnen und Kollegen, das ist absolut inakzeptabel. Eine Missachtung eurer Arbeit. Und es ist auch Tarifflucht, weil sie entwerten damit unsere Tarifverträge, weil natürlich das handverlesen ist. Aus meiner Sicht hätte man auch 1500 Euro auf die Tabelle fordern können. Jetzt wissen wir, dass wir es nicht breit durchging. Aber gerecht wäre es gewesen, vor allen Dingen, wenn man sowas macht. Also, Kolleginnen und Kollegen, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir wollen, dass ihr anständig bezahlt werdet. Und zwar alle. Und lasst mich nochmal zum Punkt Arbeitszeit kommen. Ich habe es ja gerade gesagt, wir haben Schwierigkeiten bei den Arbeitsbedingungen. In den größten Teil der Industrie wird wesentlich weniger gearbeitet. 35 Stunden ist keine Seltenheit. Wir haben 39, die Bundesbeamtinnen und Beamten, 41 Stunden in der Woche. Das ist ein richtiges Problem. Jetzt haben wir natürlich überlegt, machen wir Arbeitszeitverkürzung. Ihr wisst, wie schwer das durchzusetzen ist. Und ihr wisst auch, dass das häufig heißt, es wird niemand Neues eingestellt. Deswegen haben wir lange überlegt, was fordern wir. Aber es braucht wegen der Überlastung der Beschäftigten auch wirklich Erholung. Deswegen haben wir gesagt, wir brauchen 3 zusätzliche freie Tage. Wir wissen alle, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber diese 3 freien Tage sind zumindest ein klein bisschen Entlastung. Und was mir auch wichtig ist, Kolleginnen und Kollegen, neben den 3 freien Tagen wollen wir einen freien Tag für Gewerkschaftsmitglieder. Das fordern wir. Das fordern wir in dieser Tarifrunde das erste Mal. Als wir das vorgetragen haben, haben die Arbeitgeber gesagt, na ja, Sie und Ihre Mitglieder. Und ja, wir haben da Beschlüsse zu, das wollen wir nicht. Aber mal ganz ernsthaft, wir reden hier jeden Tag darüber, dass wir einen Demokratieverlust haben. Wir reden jeden Tag darüber, wie wenig Menschen sich noch engagieren. Und ihr, Kolleginnen und Kollegen, ihr tut das jeden Tag für euren Arbeitgeber, indem ihr beispielsweise mit uns unterwegs seid für die bessere Finanzierung der Kommunen. Für eure Kolleginnen und Kollegen als Personalräte und Personalräte oder als Vertrauensleute. Was ist eine bessere Arbeit, eine bessere Tat als genau euch, die ihr die Demokratie wirklich in die Betriebe bringt, einen blöden Tag mehr zu geben? Das kann doch nicht zu viel sein, Kolleginnen und Kollegen. Und lass mich noch mal auf einen weiteren Punkt kommen, was die Bedingungen angeht. Eine Zahl hat mich wirklich erschreckt in unserer Arbeitszeitbefragung. 70% der Beschäftigten, die wir gefragt haben, das ist repräsentativ, das heißt, man kann bei so einer großen Zahl sagen, das gilt für alle, haben gesagt, sie arbeiten im Durchschnitt 2 Stunden die Woche mehr, um die Arbeit überhaupt zu zahlen. Und die Hälfte derjenigen hat gesagt, diese Zeit kriegen sie weder vergütet, noch kriegen sie Freizeitausgleiche, sondern sie verfallen tatsächlich. Das liegt an unterschiedlichen Gleitzeitkosten. Ihr kennt das alle, wisst, wie es ist. Das heißt aber, wenn man es mal in Zahlen ausdrückt, auf den Arbeitszeitkonten im öffentlichen Dienst schlummern rund 70 Millionen Stunden. Das ist eure Lebenszeit, Kolleginnen und Kollegen. Und wir können uns das nicht leisten, diese Lebenszeit den Arbeitgebern frei zur Verfügung zu stellen. Wir wollen die Verfügungsgewalt darüber zurück. Wir wollen, dass ihr entscheiden könnt, was macht ihr damit? Wollt ihr Freizeit haben, dann, wenn es euch passt? Oder wollt ihr das in Geld ausbezahlt haben? Und dafür fordern wir das meine Zeitkonto. Ich glaube, das ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung. Lasst uns dafür streiten, Kolleginnen und Kollegen. Und was auch überhaupt nicht geht, ist, dass Teilzeitbeschäftigte heute Überstundenzuschläge erst bekommen, wenn sie mehr als die Vollzeitarbeit arbeiten. Das ist ein Thema, an dem wir ganz, ganz lange dran sind. Ihr wisst, wir haben sehr hohe Teilzeitquoten wegen der Belastung, die wir im öffentlichen Dienst haben. Und wir wollen, dass ab der ersten Minute das auch wirklich gezahlt wird. Das Bundesarbeitsgericht hat im Dezember eine Entscheidung getroffen und gesagt, das, was die öffentlichen Arbeitgeber machen, das war jetzt ein anderer Kuratorium für Heimdialyse, er wendet aber unsere Tarifverträge ein bisschen abgewandelt an. Das, was die Arbeitgeber hier machen, das ist rechtswidrig, das ist diskriminierend, weil es vor allen Dingen Frauen trifft. Und deswegen, Kolleginnen und Kollegen, das muss in dieser Tarifrunde umgesetzt werden, damit nicht gerade Frauen weiter im öffentlichen Dienst benachteiligt werden. Und was genauso eine Schweinerei ist, dass wir in den Krankenhäusern immer noch keine bezahlte Pause in der Wechselschicht haben. Überall woanders im öffentlichen Dienst gilt das, aber die Beschäftigten in Krankenhäusern müssen 2,5 Stunden in der Woche mehr arbeiten. Das wollen wir ändern, Kolleginnen und Kollegen. Genauso wie wir die Arbeitszeit hier in den baden-württembergischen Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen, genauso wie im Rest der Republik um 1,5 Stunden senken wollen. Das sind richtige Maßnahmen, sie sind absolut gerecht und dann wird es auch was mit dem Personalzuwachs in diesen Bereichen, Kolleginnen und Kollegen. Nächste Woche geht es weiter mit den Tarifverhandlungen Montag, Dienstag. Wenn ich ehrlich bin, bin ich nicht so richtig optimistisch, dass wir da ein Angebot bekommen. Das heißt aber für uns nicht, den Kopf in den Sand zu stecken, sondern jetzt den heutigen Tag, den morgigen Tag nochmal zu nutzen, Einfluss auf die Arbeitgeber auszuüben, dass sie uns ein Angebot vorlegen. Weil ja auch klar ist, wenn wir kein Angebot bekommen, dann haben wir ein großes Problem, überhaupt in der dritten Runde fertig zu werden. Weil zu glauben, dass sie uns was hinlegen und das nehmen wir dann einfach an, das ist eine Illusion, Kolleginnen und Kollegen. Wir werden den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern stattdessen geben wir Gas hier in Freiburg und auch im Rest der Republik. Vielen Dank für eure Unterstützung.